Hey Freunde, willkommen zurück im Kiez-Café-Podcast. Ich bin euer Host, der Marco, und freue mich, euch diese Woche die liebe Tabea vorstellen zu dürfen. Sie arbeitet im Refugio. Das ist ein Ort, mehr als ein Café, also ich wollte gerade sagen Café, aber es ist viel mehr als das. Es ist ein Ort, der sich damit auseinandersetzt, wie man geflüchtete Personen integriert. Zum Beispiel durch Wohnraum, zum Beispiel durch ein Café, zum Beispiel durch Ateliers, Büros, aber auch einen Eventraum. Tabea selbst sagt nicht so gerne Flüchtlinge, sie sagt lieber Newcomer oder Geflüchtete. Und gerade hat das Café auch gar nicht auf und ich kenne es auch persönlich gar nicht, deswegen fand ich es umso spannender, unser Kennenlernen direkt in das Podcast-Format hier zu packen und meine Fragen, die mir auf der Zunge lagen, zu diesem Projekt an sie direkt zu richten. Deswegen, Tabea, schön, dass du dabei warst. Gerade kämpfen sie auch damit, sage ich mal, weil sie geschlossen sind, dass sie eigentlich keine monetären Ziele verfolgen. Also sie machen mit dem Café nicht viel Geld, deswegen hat es auch gerade zu. Aber viel mehr gibt es, wie gesagt, in dieser Folge. Viel Spaß dabei und wie immer Feedback gerne über alle Social Media Kanäle an mich. Und jetzt direkt rein in die Folge. Viel Spaß. Tabea, willkommen im Kiez Café Podcast.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist, obwohl wir uns ja eigentlich im echten Leben noch nie getroffen haben. Wir sind digitale Freunde.
Ja, hoch auf Social Media.
Ein Hoch auf Social Media und auf ein Hoch vielleicht auf unsere zwei gemeinsamen Nenner. Einmal Sport, Laufen und diese Community und Bubble, in der wir uns beide bewegen. Mhm. Und diese andere, ich würde es gar nicht sagen Bubble, aber in dieser Leidenschaft Welt Kaffee betreiben. Ich mit dem Kraft und du mit dem?
Refugio. Refugio Kaffee oder Refugio Berlin.
Okay. Mhm. Aber bevor wir direkt ins Refugio reingehen, warum ich dich auch eingeladen habe, weil darüber möchte ich unbedingt mit dir sprechen, sag doch noch mal ganz kurz den Zuhörern, wer du bist, ja, wo du herkommst und wie dich vielleicht deine besten, allerbesten Freunde beschreiben würden.
Okay. Ich bin Tabea, wie du schon gesagt hast. Ich komme ursprünglich aus dem Pott, aus dem Ruhrgebiet. Da bin ich aber nur groß geworden. Also ich glaube, bin ich halt aufgewachsen. Seit 2013 das erste Mal in Berlin, durfte dann nochmal nach Marburg ziehen und seit 2016 wieder hier zurück und ja, das Zuhause. Meine Freunde, wie die mich beschreiben, sind wahrscheinlich, also ja, sehr als menschenliebende Person, genauso wie, ich bin der größte Fan von Jesus, das ist ein großer Part in meinem Leben und ich glaube, das wäre so, Tabea, die hängt viel mit Menschen ab und connected und ist die,
ja. Oh, cool. Schön, dich kennenzulernen.
Danke.
Jetzt auch im echten Leben. Ja. Zweite Frage, wie trinkst du deinen Kaffee?
Filter. Ja, schwarz.
Auch kein Americano, Filter.
Nee, Filter.
Spannend. Also ich trinke alles querbeet zu Hause, nur Filter. Ich habe früher auch mal eine Espressomaschine zu Hause gehabt, aber die war mir einfach zu viel Arbeit, weil ich meistens runtergepurzelt bin, die Treppen ins Kraft. Mhm. Also zu Hause mittlerweile Filter. Und im Laden querbeet, mal morgens ein Filter, mal Espresso, weniger Espresso. Ich trinke dann meistens irgendwie ein Cappuccino. Das ist so mein, ich habe zwar einen italienischen Namen, ich bin kein Italiener, aber irgendwie morgens dieser Cappuccino, der ist bei mir so drin irgendwie.
Ja, doch zwischen den Tag auch Cappuccino mal.
Okay. Ja. Und hast du eine Lieblingsrösterei oder ich glaube, ihr trinkt oder ihr serviert Voat.
Ja.
Und das trinkst du auch meistens im Filter?
Ja.
Okay.
Ich bin auch ein großer Fan von denen.
Ist ein tolles Projekt auch.
Tolles Projekt. Ich mag die Leute sehr gern. Philipp, hoch an Philipp.
Grüße an Philipp.
Grüße an Philipp.
Ich glaube, den muss ich auch mal fragen, ob er nicht Lust hat für ein Gespräch.
Musst du.
Okay, schreibe ich mir direkt auf.
Ja.
Aber jetzt erzähl doch mal von eurem Projekt. Also was ist denn, für die Leute, die es noch nicht kennen, wie würdest du das Refugio erklären, euer Café? Das ja, glaube ich, ein bisschen mehr ist als einfach nur Café, oder?
Ja, also genau. Es ist nicht nur das Café, sondern eigentlich auch die Community. Warum es das Refugio gibt? Also Refugio Berlin ist in Neukölln in der Linaustraße 4. Mhm. Ein Projekt der Berliner Stadtmission, gegründet aus dem Gedanke, wie integrieren wir geflüchtete Menschen in Deutschland? Und dieses Haus war optimal, um eine Haus-Community zu gründen oder zu etablieren. Und unten war es aber optimal, ein Café zu haben. Und daneben ist nämlich noch ein Riesensaal, welcher als Eventhalle funktioniert. Mhm. Und demnach hat dieses Haus, es ist so ein Riesenhaus mit 1000 Sachen drin. Wir haben nur noch eine Künstleretage, Kooperationsoffices, die Community, was eigentlich der Grund ist, warum wir da sind. Weil es geht darum, genau, damals 2015, 14 erinnert sich die Flüchtlingskrise. Mhm. Alles ziemlich neu und frisch und auch aufregend dramatisch. Und Dann hatten zwei großartige Menschen, Sven Lager und Elke Natas, die Idee von einem Sharehouse zu gründen. Wie kann man Geflüchtete am besten integrieren, indem du mit denen zusammenlebst, richtig?
Ah, okay.
Und nicht, dass sie dann irgendwo in irgendwelchen Flüchtlingslagern am Rande der Stadt leben, so wie in Spandau oder in, weiß was ich.
Am Rande der Stadt?
Ja, genau. Märkisches Viertel. Genau, da arbeite ich auch noch.
Okay.
In einem Flüchtlingsheim. Okay. Demnach kenne ich die Welten. Und dann, genau, die Frage war, wie kann man sie am besten integrieren, eben wenn du mit denen zusammenlebst, und dadurch ist das Refugio entstanden.
Okay, weil in unserem Vorgespräch hast du mir schon erzählt, dass du auch da lange gewohnt hast, gerade auch frisch ausgezogen. Das heißt, wie war da so das Verhältnis? Wie viele Deutsche haben da gewohnt? Wie viele Flüchtlinge?
Ja. Wir sind 35 Leute. 35 Leute. Und es sind ungefähr so 20 Geflüchtete und 15 Deutsche. Also so 60-40 probieren wir.
Okay.
Das zu lassen. Also 60% oder 70% Geflüchtete und dann 30.
Also das ist aber nur Wohnen Deutsche. Und aber da ist halt noch viel mehr passiert. Ihr hattet eine Künstleretage, ihr habt das Café, ihr habt aber auch noch mehr Begegnungsstätten oder gab es da jeden Tag Programm für dich oder wie war, hattest du irgendwie Anonymität?
Ich bin noch da, deswegen müssen wir Gegenwart.
Ja.
Das ist, okay, frag nochmal die Frage, war?
Na, wie euer Zusammenleben da war.
Okay, also das ist immer noch so im Sinne von, jeder hat so, wir haben 6 Etagen, so im Aufbau mal für die Zuhörer visuell zu machen, 6 Etagen, unten das Café, Eventhalle, Seminarraum, 2. Etage, 3. Etage, Künstleretage, 4., 5. Bewohneretage, 4., 5., sorry, jetzt komme ich durcheinander. 6. ist nämlich Dachterrasse, nämlich eine coole Dachterrasse oben.
Habe ich schon auf den Fotos gesehen.
Ja, und da hast du dann halt dein eigenes Zimmer mit deinem eigenen Badezimmer, das heißt, du hast Privatsphäre, was ziemlich cool ist, und ich glaube, deswegen habe ich auch so lange da wohnen können, um das mal ehrlich zu sagen, weil du halt deine Tür zumachst und keiner mehr nervt. Aber du kannst Gemeinschaft haben. Also du kannst rausgehen und sagen, hi, in die Küche gehen, in die Gemeinschaftsküche, und dann hast du deine Community. Und so, ich meine Gemeinschaftsküche, Küche generell, Leute essen, kochen, da triffst du halt die Menschen richtig. Aber genauso das Café, was wir haben, was witzig ist, weil intern für die Bewohner ist das so das Wohnzimmer und für die Leute von draußen ist es ein Café.
Ja.
Ne? Also die Bewohner sind halt unten und hängen da halt ab, wenn sie Lust haben. Also ich war zum Beispiel eher diejenige, die unten im Café ist, weil ich da anfangs auch ehrenamtlich gearbeitet habe.
Ja.
Und da triffst du halt immer Leute und das ist halt schön. Und draußen, die Leute kommen rein und sind dann irgendwie in einem Flüchtlingsprojekt, ich mache Anführungsstriche hier gerade, weil das immer so, keine Ahnung, irgendwie auch einen komischen Beigeschmack hat. Ja. Aber andererseits ist es nur ein Café und sie wussten gar nicht, dass sie da sind, weil das Refugio, da steht ja jetzt nicht hier, wir wohnen Geflüchtete, sondern es ist ein Refugio halt. Und wir leben hier mit geflüchteten Menschen zusammen und arbeiten und dies und das. Also war halt cool. Leute von draußen kommen, supporten und du von drin bist halt da und für dich ist es so, oh ja, trinken wir wieder einen Kaffee.
Und du warst da die ehrenamtlich Barista oder hast du auch gemanagt oder was war deine Rolle?
Ich habe als Praktikantin angefangen, 2015.
Bist du denn auch über dieses Praktikum in Wohnprojekt überhaupt reingekommen oder hast du schon vorher da gewohnt?
Nee, ich habe wirklich 2015 angefangen als Praktikantin, 6 Wochen. Und da habe ich das Projekt kennengelernt, weil ich den Gründer von dem Café kannte. Und der hat nämlich gesagt, hey Tabea, komm doch mal ins Refugio, wir machen hier das Café mit dem Geflüchteten. Und mein Background ist ja so ein bisschen diese Sozialpädagogik-Schiene. War cool, mache ich mal mit. 2015 war noch so, wow, cooles Projekt hier in Neukölln, Haus. Ne? Es war so, ist halt das Pilotenprojekt gewesen, oder ist immer noch einer der ersten Projekte, die es so gab. Und dann 2016, da musste ich wieder zurück nach Marburg, da habe ich zu Ende studiert, bin 2016 nach Berlin gekommen und dann haben die mich gefragt, hey Tabea, hast du nicht Bock hier einzuziehen? Und ich war so, noch nie drüber nachgedacht. Eigentlich kam ich wollte nie in so einem Projekt wohnen, weil irgendwie, denke, habe ich jetzt einfach nicht drüber nachgedacht. Aber dachte, ich werde das nie wieder machen, warum eigentlich nicht? Naja, okay, dann ziehe ich halt ein, bin eingezogen. Und habe dann, jeder, der da wohnt, soll halt eine Stundenanzahl mitarbeiten, was ganz natürlich ist. In jeder Community musst du ja ein bisschen was machen, gerade bei Ehrenamtlichen. Und bei uns ist es halt auch so. Und ich bin aber auch so ein sehr initiativer Mensch und bin halt so, ja, okay, dann machen wir halt dies und das und jenes und da. Wenn ich da bin, dann bin ich da. Und dann habe ich 2018, haben sie mich dann gefragt, ob ich doch da arbeiten will. Und habe gesagt, ja, okay, also haben sie eine Stelle für mich gehabt. Demnach habe ich dann 2018 sogar angefangen, als Ehrenamtskoordinatorin zu arbeiten, weil unser Café funktioniert ja nur mit Ehrenamtlichen.
Okay, also keiner ist angestellt.
Wir haben Zeiten. Also wir hatten Phasen von, es gab eine Zeit, es gab einen Manager, der angestellt war, es gab 20% Stellen, es gab 450 Minijobs. Aber auch immer zusätzlich mit Ehrenamtlichen, weil du kannst, ne? Weißt du ja selbst, brauchst Mitarbeiter. Yeah. Und es war nice, so eine Person zu haben, die da ist, aber dann auch noch Zuarbeiter oder Mithelfer zu haben. Ja. Aber wir haben kein Geld, um viele Leute zu bezahlen, deswegen. Und ich war dann die Person, die das koordiniert hat. Mhm. Also sagen, hier, ich lerne die Ehrenamtlichen kennen, mache aber auch dann irgendwie die Schichtpläne, ne? Du kennst das ganze Spiel. Yeah. Und das hat sich aber irgendwie so ein bisschen, das ist gewachsen oder mehr und mehr und mehr. Mittlerweile mache ich mehr als das, Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising gerade fürs Refugio, weil wir ja zu sind, und Community und das Café und ja.
Also aber das, nur das Café hat zu oder der ganze Ort?
Es gibt keine Events.
Aber die Bewohner sind noch da?
Klar, die wohnen ja da. Also Okay. Wir wohnen ja, oder wir wohnten.
Und warum hat das Café gerade zu? Weil eigentlich dürfte es doch an sich aufhaben.
Theoretisch schon, aber es würde sich bei uns nicht lohnen. Also Genau, es lohnt sich nicht. Die Straße, also ich sag mal so, die Vision vom Café ist so.
Ist was anderes als Kaffee to go verkaufen. Bei euch geht es ja ums Zusammensein, um connecten, Leute miteinander verbinden, genau. Ja. Okay, also es lohnt sich nicht wegen eurer Vision oder wegen eurer Mission und nicht wegen irgendwelchen finanziellen Dingen.
Ja.
Okay. Genau, das hatte ich mich nämlich gefragt. Ich finde es super spannendes Projekt. Und du machst jetzt mittlerweile, also du bist jetzt the woman for everything so ein bisschen.
Kind of.
Aber immer noch ehrenamtlich.
Nee, seit 2018 angestellt.
Ah, okay.
Also klar. Angestellt plus Ehrenamt, ne?
Kennst du. Okay, also weil es einfach mehr Stunden sind als irgendwas, was dir bezahlt wird.
Ja. Und ich habe auch noch einen anderen Job. Ich arbeite noch in einer anderen Flüchtlingsunterkunft.
Okay, und dann machst du, wie viele Stunden machst du da noch?
Ich mache da 12 Stunden. Also 12 da und 20 im Refugio, das sind 32. Und dann noch ein paar andere Sachen, die man halt nebenbei macht. Aber generell will ich nicht Vollzeit arbeiten, weil ich auch Zeit haben will für Menschen.
Sehr gut. Ja, auf eurer Webseite sagt ihr auch sowas Schönes, so einen schönen Satz, oder ich schreibe was von der integrativen Kraft des Kaffees. Mhm. Ist ja wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ihr vielleicht zu hattet, weil ihr nicht so integrativ sein konntet durch Lockdown und diese ganzen Beschlüsse. Aber was heißt es für dich? Was heißt für dich die integrative Kraft des Kaffees? Wie hat man das vielleicht an dem Ort gespürt, wenn man da war?
Also was unser großer Vorteil ist, dass wir das Café haben, weil jeder irgendwie geht in den Café, jeder mag Café, fast jeder, nicht jeder. Aber generell Kaffee als Ort, ne? Mhm. Man muss ja keinen Kaffee trinken. Und ich glaube, das ist die integrative Kraft des Kaffees, weil immer ein Kaffee hat immer was zu tun mit Zusammenkommen und die verschiedensten, jeder geht irgendwo an diesen Ort, was wir ja auch gerade sehr vermissen, die meisten von uns. Und ich glaube, das durften wir halt nutzen, zu sagen, in den Kaffee kommen die unterschiedlichen Leute und jeder hat auch irgendwie, ich habe auch so viele Leute kennengelernt, die so viel Lust haben daran, das zu lernen, weil es ein nice Skill ist, den du lernen kannst und es auch Spaß macht. Ich bin ja selber infiziert worden damals, obwohl ich nie was mit Kaffee zu tun hatte. Und dann habe ich es gemacht und merkst du, das ist so viel mehr als nur das. Ne? Ja. Du weißt, was ich meine. Und jeder, der das mal gemacht hat, weiß, was er meint. Und es ist was so Schönes, was du kreieren kannst.
Mhm. Und es ist letztendlich auch ein Handwerk einfach auch.
Ja, auf jeden Fall. Und ja genau, Handwerk und genießt und Leute kommen zusammen. Du hast so viele Aspekte hat es. Und wir haben das dann mit unserer Mission mit den Geflüchteten zusammengebracht, bis hin zu den Ehrenamtlichen, die nochmal international sind. Wir haben super, eigentlich 90% internationale Leute, die kommen und sagen, die gerade in Berlin sind und sagen, ja, yeah, I want to work in a cafe. So dieses klassische Berlin. Und das ist aber auch schön, weil die kommen dann dazu, bis mit den Geflüchteten, die nochmal neue Leute kennenlernen und dann noch die Einheimischen, die Nachbarn, die das, den Kiez unterstützen wollen, die haben wir nämlich auch.
Wie heißt denn euer Kiez? Da wo ihr
Reuterkiez.
Reuterkiez, okay.
Also,
der Reuterkiez.
Ja, Kreuzköln.
Ja.
Kann man auch
bekannt,
sagen.
Bekannt.
Ja. Darf man sagen?
Weiß ich nicht genau.
Ich weiß auch nicht.
Dafür bin ich zu weit weg. Aber du sagst mir das schon.
Okay, manche Leute, das ist so ein bisschen
interessant. Vielleicht, weil ich aus Spandau komme und du aus dem Pott eigentlich, wissen wir es nicht so genau. Okay. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, Leute.
Genau, darf man Kreuzköln sagen. Naja.
Wie setzt sich denn, also eure Geflüchteten,
ich sag Geflüchtete, ich finde es ganz schön, das ist nicht so die Flüchtlinge, sondern die Geflüchteten.
Die Geflüchteten,
oder okay. Newcomer.
Die Newcomer, okay. Die Newcomer, wie setzen die sich denn zusammen? Also sind es hauptsächlich Leute aus einem Land, aus verschiedenen Ländern? Sind die eher arabischstämmig oder Weil ich will das jetzt mit der Kaffeekultur verbinden, deswegen ist das, darauf will ich quasi abzielen.
Naja. Ja, es sind gemischt. Also wir haben arabische Leute, wir haben aber auch aus Afrika und Afghanistan.
Okay, macht ihr auch zum Beispiel Ibrik-Kaffee oder so einen, diesen türkischen Kaffee, der einfach nur aufgekocht wird?
Nee.
Wäre vielleicht ganz spannend. Gibt es einen Kaffee in Berlin, glaube ich, die es auch wirklich sehr gut machen?
Ja.
Ben Rahim in Mitte.
Ah ja.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, er kommt aus Tunesien, wenn ich mich nicht täusche. Ben, bitte verzeih mir sonst.
Ja.
Und da gibt es sogar, es gibt Weltmeisterschaften im Ibrik Kaffee machen. Also es ist ja diese kleine Kupferkanne, glaube ich, mit so einem Griff dran, die man übers Feuer hält.
Ja.
Oder eigentlich, glaube ich, in heißem Sand sogar.
Ich habe es noch nie gemacht tatsächlich. Aber
vielleicht gibt es ja mal eine Chance, dass man irgendwie jemanden findet, der bei euch einen Workshop macht. Vielleicht könnte einer von den Newcomern.
Also, ja, die können, also ich, viele Bewohner machen das. Und die machen das tatsächlich, ich habe es schon oft gesehen, aber ich habe es noch nie so verfolgt.
Vielleicht werde ich mal Ben ansprechen, okay, ob der nicht mal einen Ibrik-Workshop machen kann.
Ja,
ja?
Eine gute Sache. Ja.
Aber wie ist denn so euer Kaffee-Lab? Also ist das so ein, hattet ihr Workshops, habt ihr da irgendwie Coaches gehabt oder wie auf welchem Level seid ihr da so? Oder braucht ihr Coaches?
Wir brauchen immer Coaches.
Die haben mich ja insgeheim schon freiwillig gemeldet, aber wer bringt da gerade den Mitarbeitern das irgendwie bei oder den Freiwilligen? Machst du das?
Ich mache das recht viel, weil ich die Leute einarbeite. Das Ding ist, man kann sich das so vorstellen, also jeder, der hier zuhört und einen Kaffee hat, wir wissen ja, du brauchst Übung, du brauchst Kontinuität, um das zu können und Lust, das zu lernen. Dadurch, dass wir aber einen extrem großen Wechsel haben an Leuten, die kommen, weil wir ja irgendwie so gefühlt Kurzzeiteinsätze haben von den Menschen, ist es so, okay,
schwer,
super schwer.
Okay.
Aber die Motivation ist trotzdem da, dir zumindest ein bisschen was zu zeigen. Und ich freue mich, wenn die Leute rausgehen und zumindest die Milch nicht ganz versaut haben. Oder ne, ein bisschen was gelernt.
Aber da sind dann eure Kunden auch wirklich super flexibel. Da ist,
ja.
Die wissen einfach, wenn sie reinkommen, das geht bei euch nicht um den perfekten Flat White. Es geht einfach um die perfekte Ambiente, aber nicht um die Milch hat nicht 65 Grad oder so. Das ist halt zweitrangig, weil es bei euch halt eher um diesen anderen integrativen Aspekt geht.
Stimmt schon, aber auf der anderen Seite benutzen wir guten Kaffee und da muss der Kaffee schon gut sein, ne?
Also, und gute Milch auch?
Und gute Milch auch, ja.
Ja.
Okay.
Aber seid ihr komplett vegan oder habt ihr auch normale Milch?
Wir haben auch normale Milch. Okay. Aber wir haben schon alle Alternativen. Also wir haben das Handwerk für einen guten Kaffee, beziehungsweise die Ressourcen. Und dann finde ich, meine Meinung ist, boah, lasst uns den guten Kaffee auch ausnutzen.
Auf jeden Fall.
Ne? Oder? Ja. Ich hasse schlechten Kaffee.
Ja, wäre auch eine sozusagen eine Verschwendung oder dann würde man dem Röster und auch den Bauern vielleicht nicht ganz so gerecht werden.
Genau.
Wenn man sich wenigstens anstrengt.
Genau. Aber es ist halt super schwer umzusetzen. Also, ne? Und dann sind wir halt, sagen wir mal, die Theorie war auch von der Anfangsvision, wir wollen guten Kaffee machen, aber wir haben auch den anderen Purpose dahinter. Die Realität ist manchmal, okay, wir versuchen guten Kaffee, wir haben guten Kaffee, wir haben aber auch oft manchmal neue Leute in der Kaffeemaschine, die das dann einfach, kein Shame an die, aber ne, dann ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, dann ist der Kaffee okay. Dann geht es halt echt um den Ort. Der ist ein schöner Ort. Ich glaube, das würde jeder sagen, der mal da war. Refugio hat einen besonderen Spirit und das spürt man, dass man da ist. Aber eigentlich haben wir auch guten Kaffee.
Kann ich dich kurz bitten, dein Mikrofon ein bisschen näher ranzumachen?
Oh, ja.
Ich glaube, das ist für den Sound den Zuhörern ein bisschen besser.
Jetzt ist so, ich bin runtergerutscht.
Aber jetzt ich glaube, liebe Zuhörer, wir haben Kopfhörer auf, wir haben so ein bisschen Feedback hier, deswegen habe ich die Tabea kurz mal gefragt. Wie lange ist denn so wie lange bleiben denn die Leute im Durchschnitt bei euch, bevor sie irgendwie wechseln oder wenn du sagst, es ist schwierig, da wirklich gute Skills beizubringen, wenn die Alten nicht so lange bleiben. Also liegt es daran, dass die Newcomer relativ schnell dann weiterziehen oder dass eure Ehrenamtlichen halt nicht
auf
3 Jahre da sind, sondern irgendwie gefühlt für 2 Monate?
Oder 2 Wochen. Das ist ein Unterschied zwischen den Bewohnern. Also die sind definitiv länger da. Wir sind ja seit 5 Jahren, gibt es das Refugio. Früher war mal die Idee, die dürfen nur 18 Monate da wohnen. Und dann wird es Zeit zu gehen. Mittlerweile, oder nach 5 Jahren, oder seit fast 6 Jahren, sieht man eher so, Menschen entwickeln sich langsam. Nicht langsam, aber du brauchst Zeit. Wie ein Baum, der wächst, weil er gedeiht. Und der muss gegossen werden und der muss pflegen und so weiter. Und das ist bei den Bewohnern genauso. Also die kommen hier hin oder ne, die kam damals hierhin mit null Deutsch und musste erstmal Deutsch lernen, das dauert vielleicht 1-2 Jahre, dann musst du eine Ausbildung machen, das dauert auch vielleicht 3 Jahre bis 4 Jahre, wie auch immer, wie schnell du bist, und dann hast du vielleicht einen Job und dann haben wir aber schon 5 Jahre rum oder mehr, also jeder kennt es, deine Laufbahn ist ja individuell und anders, bei der einen geht es schnell, bei der anderen ist es ein bisschen länger, und so ist es halt auch im Refugio, dass es gibt Bewohner, und zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, ich glaube, ich darf den Namen nennen, Abu Hanna, der seit Anfang an mit da ist, und wir haben damals nur mit Handsprache geredet, ja? Mhm. Also kennst du, also ja. Versucht. Und Abu Hanna ist aber seit Anfang auch im Café mit dabei. Also Abu Hanna kann den geilsten Kaffee zaubern, weil er es gelernt hat. Damals haben Bonanza dann supportet.
Ja.
Und die haben uns Workshops gegeben, und Abu Hanna und Bashar durften da Trainings mitmachen und so weiter. Shoutout an euch, danke nochmal. Genau, und der weiß halt einfach, wie es geht, was wunderschön ist, und der ist immer noch da. Aber genau, sucht gerade Ausbildung und so weiter. Ne, das sind so die Beispiele. Ich glaube, das dauert die Bewohner. Jeder hat seine Zeit, jeder weiß, wann er ausziehen soll und wann es jetzt ist. Okay, jetzt habe ich Flügel gekriegt und jetzt will ich mal an einen anderen Ort. Und das ist ja der Ziel vom Refugio, dass wir Menschen eingliedern oder versuchen irgendwie
zu beflügeln.
Zu beflügeln. Genau, und die Ehrenamtlichen sind nochmal was anderes. Das sind die von 2 Wochen. Ich sage immer, wenn du Bock hast, also ich hatte letztes Jahr jemanden aus den USA da, der war für 3 Wochen oder der ist extra wegen dem Refugio gekommen.
Wow, okay.
Ja, mega. Oh, Austin, danke Austin nochmal. Der kam extra fürs Refugio, weil es Projekt geil fand. Super. Und der hat so Bock, und ich dachte mir, und der war ein Barista, by the way.
Und dann der hat dann richtig gerockt wahrscheinlich.
Der hat richtig gerockt, der hat uns Workshops gegeben, der hat die Leute geschult, und es war so cool, und es waren nur 3 Wochen, aber es waren die besten 3 Wochen. Also, ja. Ne, wenn du Bock hast, kannst du es zu einer geilen Zeit machen, und das will ich den Leuten auch sagen, der kommt. Und dann sind sie für 3 Wochen da, aber die 3 Wochen waren prägend, als jemand für ein Jahr da zu haben, der nicht so motiviert ist, vielleicht.
Hattet ihr denn noch andere, und also ich frage mich noch ein bisschen, welche Rolle hat jetzt zum Beispiel die Stadtmission? Also sprechen die euch irgendwie rein oder quatschen die euch rein, haben die eigene Pläne, oder könnt ihr da so ein bisschen machen, was ihr wollt eigentlich?
Die Stadtmission ist der Träger, heißt, denen gehört das Haus, das heißt, ich bin auch bei denen angestellt. Mhm. Wir sind ein Projekt von denen, also die finanzieren uns, also die supporten uns. Sie haben gesagt, ihr könnt das Projekt hier machen, aber das heißt auch, wir müssen wirtschaften, und erwirtschaften tun wir durch die Events, also nicht durch das Café, weil das Café hat ja eine andere Funktion teilweise. Ne? Und genau, das heißt, durch die Events zahlen wir die Mieten, wir müssen die Mieten zahlen. Also jeder im Refugio, der da wohnt, muss auch Miete zahlen oder zahlt Miete. Geflüchtete kriegen das vom Jobcenter oder im LAF, und wir Bewohner haben Jobs meistens oder was auch immer gerade dein Status ist. Genau. Aber die hat schon einen, also die dürfen schon reinsprechen, aber wir haben auch sehr viel Freiheit, würde ich sagen. Aber man muss schon absprechen. Also ist halt dein Chef trotzdem.
Okay, gab es auch noch, also du hast schon das Bonanza gerade gesagt, die euch supportet haben, die euch Workshops gegeben haben. Habt ihr zum Beispiel die Kaffeemaschine selbst finanziert, oder gab es da auch Supporter? Wurde das gespendet, oder wie habt ihr den Laden irgendwie zusammengestellt? Oder warst du am Anfang dabei?
Teilweise. Also ich kam ein paar Monate später.
Aber also vielleicht kannst du ja andere Supporter nennen, also sowas wie Bonanza, gibt es andere, zum Beispiel wahrscheinlich jetzt gerade das Café 9 und die jungen Philipp und das Team unterstützen euch wahrscheinlich derzeit.
Genau, die sind die uns schon seit längerer Zeit, mit denen wir sind. Dann Albatros, von denen haben wir unsere netten Nachbarn, die haben uns eigentlich, also als Café auf war, haben wir Brot und Croissants für den gekriegt, das war richtig cool, oder ist richtig cool, dass die uns da unterstützen. Und wir haben bestimmte, wie heißen die, Akai?
So eine Bowls?
Nee. Die Waage-Marke.
Ah, okay.
Wie heißen die?
Akaya?
Akaya.
Also Acai, dachte ich, ist diese Frucht, diese Bowls.
Acai.
Akaya ist, glaube ich, die Marke, also eine Marke, die Espresso- und Kaffeewagen herstellen, die sehr teuer sind, aber auch sehr gut sind.
Ja.
Unter anderem, weil man sie reparieren kann, und sind schon 1-2 kaputt gegangen, und man kriegt Ersatzteile. Das ist der Unterschied zu einer Waage aus China.
Ah ja, siehst du? Und die haben uns zum Beispiel ihre Waagen auch geschenkt,
was
super cool war. Also wir fragen da auch gerne nach, aber wir haben unsere Kaffeemaschine selbst finanziert, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alles am Anfang auch selbst finanziert haben. Oder die Stadtmission in dem Falle hat halt investiert. Ja.
Okay. Finde ich spannend. Also wie gesagt, ich habe schon angeboten, ich kann gerne auch mal einen Workshop geben, wenn ihr Lust habt. Oder ihr könnt auch mal gerne jemanden vorbeischicken. Ja. Ich habe ja einer meiner ältesten Teammitglieder, kommt aus Syrien, ist schon mehr als 5 Jahre dabei, spricht mittlerweile perfektes Deutsch, macht mittlerweile auch Kaffee bei uns. Also ist bei uns unser wahnsinnig tollstes, also ein unglaublich wertvoller Mitarbeiter und Freund, Family, also wir sagen auch mal Kraft-Family, Familie.
Ja.
Apropos, ich hatte in den letzten zwei Podcasts, habe ich so einen Satz besprochen mit meinen zwei Gästen, da haben wir gesagt, smile first, coffee second. Also weil es gibt in manchen Cafés, da gehst du rein und denkst, okay, jetzt geht es hier volle Kanone nur um den Kaffee, da ist alles andere drumherum ein bisschen wurscht. Und bei uns, weil wir auch nicht selbst rösten, ich glaube, bei Röstern ist es halt immer wirklich, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass hier das Kaffeeding super toll ist und vielleicht wird da manchmal das eine Lächeln vergessen. Aber
ja,
das ist nur ganz grob gesprochen.
Wir sind
das,
alle nur Menschen.
Da verändert sich auch ganz viel. Mhm. Auf jeden Fall, wie würdest du diesen Satz unterschreiben? Smile first, coffee second. Und wie lebst du den oder wie lebt ihr den bei euch im Laden?
Ja, auf jeden Fall unterschreiben. Also ich gehe der selbst am liebsten in einen Café, wo die Leute nett sind. Also dann gehe ich halt, ne, dann würde ich zweimal hingehen. Und dann ist fast schon egal, wie der Kaffee geschmeckt hat. Nein, nicht immer, aber das ist dann so, okay.
Naja, man sieht auch so, da okay, gern drüber hinweg, falls
ja,
es...
Ja, als wenn die voll unfreundlich waren, denkst du, was war das denn jetzt? Also und bei uns, ich würde sagen, es ist witzig, weil die Leute, die im Refugio, irgendwie sind es bestimmte Leute, die auch kommen und die Mitarbeiter oder die Ehrenamtlichen, die kommen, das sind Leute, die halt Bock haben. Die haben Bock auf Community. Oder auch Leute, super spannend, kennst du vielleicht selbst, Leute, die sich selbst ein bisschen herausfordern wollen und sagen Challenge. Und du siehst, wie sie aufgehen und aufblühen. Und das finde ich wunderschön zu sehen, an Menschen, die durch Kindness und durch Freundlichkeit und Herzlichkeit einfach aufblühen. Wo du denkst, krass. Nur weil, also hier ist ein Raum, wo sie wachsen dürfen und dann entsteht da auch wieder was Schönes. Also wir haben auch, ne, ich glaube, Potenziale zu entdecken und sehen. Auch wenn jetzt ist nicht jeder so, hi, na? Also irgendwie bist du ja auch ein Typ und es gibt auch Leute, die es nicht sind. Das ist voll okay und voll gut. Sie sind trotzdem die nettesten Menschen auf dieser Erde. Ja. Also ja, ich weiß nicht, was sagst du? Ich finde, man kann ja niemanden erzwingen zu sagen, nee, du musst jetzt so sein. Oder wie gehst du denn damit um, Marco? Was sagst du deinen Mitarbeitern?
Zum Thema Smile First, ja. Coffee Second. Ich habe manchmal mit meinem, also einer meiner besten Freunde, der auch schon sehr, sehr lange bei uns im Team ist, der Robby, wir haben manchmal auch einfach, also ich fand es immer spannend, ach, die Leute so ein bisschen zu überraschen, zu sagen, also nicht zu sagen, ey, was kann ich für dich tun, was willst du jetzt bestellen, sondern, hey, wie geht's? So, und dann waren manche total überrascht, weil eigentlich, die wollten gerade einen Kaffee bestellen, jetzt frage ich, wie geht's?
Amerikanisch halt, ne?
So ein bisschen, genau. Wir waren beide auch in Amerika, haben da gelebt ein Jahr. Das ist vielleicht auch geprägt natürlich davon.
Ja.
Aber auf einmal merkt man, wie die Leute aufgehen und sagen, vielleicht auch von ihrem Handy hochgucken.
Ja.
Sagen wir mal, ja, mir geht's gut, cool, danke, dass du fragst. Ja. Und das öffnet dann total die Türen schon. Und wir haben auch in unserer Philosophie, sagen wir, ey, wenn jemand, also es ist ganz schwer mittlerweile, also man sieht nicht, ob jemand einen schlechten Tag hat, aber ich sage, ey, wenn du merkst, der Mensch, dem würde es besser gehen, wenn der Kaffee umsonst ist, weil er vielleicht gerade sich gestritten hat oder eine Trennung hinter sich hat, dann seid ihr total frei, da auch zu agieren oder selbstständig zu entscheiden, weil das viel wichtiger ist für ein kleines Café wie wir, das langfristig an einem Standort sein will, wirklich, wir sagen 30-Jahres-Plan, dann ist das, der eine Kaffee ist doch total wurscht, wenn du einen Menschen in dem Moment so viel mehr bewegen kannst. Mhm. Und deswegen, ich lieb's auch so diese Kaffeemomente einfach, sowohl hinter der Bar als auch vor der Bar, wenn ich woanders bin, lieb ich es auch. Also ich gucke da ganz genau, wie macht er das, cool, schön.
Ja.
Oder man sieht auch, hey, das ist ein Anfänger. Denn ich liebe auch Feedback, wenn ich selber Feedback kriege. Ich gebe aber auch Feedback.
Mhm.
Also ich sage nicht immer, ey, hier, mach doch mal das, weil ich bin überhaupt kein Klugscheißer oder Besserwisser. Mhm. Aber ich finde es voll fair, wenn man auch Leuten irgendwie helfen will. Und ich glaube, die Menschen kriegen es auch mit, wenn man das so meint, wenn man nicht von oben herab, sondern wenn man auf Augenlevel sagt, ey, hier, das und das. Mir wird auch ganz oft gesagt, ey, Marco, ihr seid noch, ich warte manchmal so lange bei euch im Café. Und dann sage ich, ey, das nehme ich total an und ich nehme das voll ernst, weil wir da immer dran arbeiten. Das ist ein ganz wichtiges Thema, aber das kennst du auch. Gut und schnell ist ein langer Weg. Also wenn dann das Team auch, also bei dir wechselt es oft, weil die Leute vielleicht freiwillig da sind.
Mhm.
Aber bei uns sind sie eigentlich länger da. Aber trotzdem, gut und schnell ist total schwer auf dem Level irgendwie hinzukriegen.
Mhm. Aber was heißt schnell? Voll spannend, weil du erwartest, einen guten Kaffee innerhalb einer Minute zu kriegen oder unter einer Minute zu kriegen, hast du nie mal Zeit? Ist ja für mich ein ganz sensibles Thema gerade zur Zeit.
Nee, aber es gibt so ein paar vielleicht Cafés, an denen ich mir ein Beispiel genommen habe. Okay. Da gab es einfach so gewisse Regeln oder so eine gewisse Vorgabe von wegen, das Team, das Café wollte, dass jeder Kaffee mindestens oder höchstens in 8 Minuten, dass der Kunde höchstens 8 Minuten warten muss. So, okay. So eine 8-Minuten-Regel. Und das hat mir.
Kaffee?
Ja, aber egal wie voll. Also, wenn da 100 Leute sind, die haben gesagt, ey, der Kunde darf höchstens 8 Minuten warten, okay. Danach ist es unangenehm.
Okay.
Bei uns haben Leute mal 20 Minuten gewartet, hundertprozentig oder länger.
Also an der Schlange oder nachdem sie bestellt
haben?
Nee,
das war noch pre-Corona 2000, weiß ich nicht, 15 oder so. Weil sie
hatten schon bestellt und dann haben sie 20 Minuten.
Unser System war so, dass die, also wir hatten auch ein Frühstück.
Ja.
Und ich glaube, was das Ganze auch ein bisschen verlangsamt hat, war, dass die Kunden haben alle vorne an der Kasse bestellt.
Ja.
Das heißt, sie sind an die Kasse, sie haben sich angestellt, das hat gedauert, dann sind sie an die Kasse gekommen, dann haben sie ihr Frühstück bestellt an der Kasse. Halt, ich möchte gerne Avocadobrot und dann noch eine Joghurtschale und ich möchte noch ein Ei fürs Avocadobrot. Das pochiert, dann noch ein Orangensaft und dann noch ein Cappuccino, der mit Hafermilch. Das dauert auch ungefähr 30 bis 60 Sekunden. Dann haben wir dann meistens in dem Moment schon den Orangensaft gemacht oder dem das Croissant gegeben.
Mhm.
Und dann hat er sich irgendwann hingesetzt, nachdem wir ihm sein Besteck gegeben haben. Mhm. Das heißt, das hat total lange gebraucht. Dann hat der Nächste bestellt.
Mhm.
Und dann haben wir irgendwie diesen Zettel mit der Bestellung den Kaffeemann gegeben.
Mhm.
Und unser Workflow war einfach auch ein bisschen langsamer.
Mhm.
Und dann kam es noch dann hatten wir manchmal auch kein Geschirr mehr und da haben wir einen Zettel verloren und das sind die schlimmsten Momente. Ja. Wenn ein Kunde kommt, ey, ich warte eine halbe Stunde auf meinen Kaffee und ich habe nichts bekommen und dann findest du den Zettel nicht. Und sagst du, ey, es tut mir so leid, hier, komm bitte aufs Haus, nimm noch einen Kuchen mit und Entschuldigung, passiert.
Passiert halt.
Ja.
Ja, aber ihr habt dann den Kaffee nicht gleich gemacht, sondern alles in einer Hand serviert.
Nee, wir haben dann in dem Moment an der Kasse, wenn er bestellt hat, haben wir dem Besteck gegeben und vielleicht ein Croissant oder Orangensaft, weil es schnell geht. Dann hat er sich aber hingesetzt mit einer Tischnummer und wir haben ihn dann zum Tisch den Kaffee gebracht.
Okay.
Das heißt, der Barista hat den Kaffee hingestellt und der Kellner in dem Fall hat den Kaffee zum Tisch gebracht.
Mhm.
Und es hat halt manchmal, es war dann halt auch voll und mit Geschirr und dann noch zwischendurch ein paar To-Go-Leute, waren wir einfach langsamer als jetzt bei diesem To-Go-Corona-Geschäft, wo einfach To-Go, Recap oder normaler Pappbecher, es ist einfach irgendwie gefühlt viel schneller. Mal gucken, wie schnell oder langsam wir sind, wenn wir wieder zurückgehen zum normalen Betrieb irgendwann. Aber ich finde es trotzdem irgendwie gerecht oder dem Kunden gegenüber, auch dem Team zu sagen, ey Leute, ihr müsst ein bisschen schon darauf achten, ihr müsst so ein Gefühl von Urgency, dass sie merken, ey, du strengst dich an, so schnell, so gut du kannst. Weil wenn die 15 Minuten warten, haben sie wenigstens gesehen, du hast dich oder machst es so gut du kannst.
Ja, ja.
Das finde ich schon irgendwo ein bisschen wichtig.
Okay.
So meine ich das.
Ich dachte, du meinst jetzt so, die warten mal 2 Minuten, das wäre jetzt kein
Nein.
Okay, eine halbe Stunde ist aber okay.
Und auch,
da finde ich mich auch.
Ich glaube, jeder, also wir sind alle im letzten Jahr Profis im Schlange stehen geworden.
Mhm.
Deswegen keiner. Ja. Gerade, ich glaube, im letzten Jahr hat keiner wirklich gemeckert, dass er zu lange gewartet hat.
Ja.
Alle Leute sind super, wunderschön, nett,
geduldig.
Wir haben alle Geduld gelernt auf einmal.
Ich finde das voll cool. Und den Moment zu genießen, die 10 Minuten, die ich da mal stehe in der Schlange und zu gucken oder zu sein.
Ist zwar, also letztendlich, wenn stehen wir da alle mit einer Maske, aber so ist halt unser Leben derzeit.
So ist es halt, ja.
Kommen wir mal zurück zu eurem Café. Also habt ihr schon eine Art Plan, wie ihr vielleicht irgendwann wieder aufmachen könnt oder wollt? Oder ist es bei euch aufgrund eures Konzeptes total regierungs- und nachrichtenabhängig?
Ja, das ist es.
Ja?
Das ist jetzt einfach Antwort. Aber ich glaube, es ist tatsächlich total abhängig von der Regierung und von dem, wie die Situation sich teilt. Ja.
Aber würde es euren Bewohnern und auch den Geflüchteten oder Newcomern, würde es denen vielleicht was bringen, vielleicht diese, oder vermissen die den Job oder würden die,
Ja, das weiß man aber auch generell. Ich glaube, jeder vermisst gerade diesen
Ort.
Ja, und jeder vermisst gerade jeder hat einen Ort, den er vermisst.
Ja.
Und bei uns ist halt das Café, weil das so ein schöner Ort war, wo Leute zusammengekommen sind.
Und, ja. Aber wenn man es irgendwie zum Beispiel, was wir hatten am Anfang der Krise, haben wir unsere Kaffeemaschine quasi in die Tür gestellt. Mhm. Das heißt, die Kunden sind gar nicht reingekommen, weil wir nicht wussten, auch wie läuft es jetzt hier mit drin, mhm. draußen und sowas. Und haben dann noch Fenster gebaut und alles Mögliche, dass da keiner wegen Kontakt und weiß ich nicht.
Ja.
Wenn man den Ort quasi nach draußen verlagert, also dass man sagt, dass die Menschen können sich ja treffen auf Abstand, dass ja an sich, auch wenn es nur eine Minute ist, dann gehen sie alle nach Hause, weil wir verkaufen ja die Kaffee mhm. und Kuchen, dass sie alle zu Hause gegessen werden.
Mhm.
Aber waren das mal Gespräche bei euch oder Überlegungen, dass man das nicht ganz cancelt?
Das Problem ist, dass das Kaffee eine Durchgangstür ist. Also das heißt, Durchgangstür, das ist auch der Eingang von den Bewohnern in das Haus.
Ah, okay.
Also das geht nicht. Das ist ein, wie nennt man das? Fluchtweg.
Mhm.
Also und es ist, also jeder, und es sind ja noch Leute im Refugio, sei es die Leute aus dem Office oder die Leute in, wir haben ja verschiedene Projekte noch in unserem Haus, die Leute aus diesem Offices oder, weiß nicht, Bewohner, wer auch immer, Handwerker, die müssen da alle durch. Also können wir keine Kaffeemaschine vor die Tür stellen. Ja.
Und was sind eure anderen Projekte so, die ihr stattdessen gerade macht zum Beispiel? Was geht? Was läuft trotzdem bei euch?
Was geht? Fundraising.
Fundraising. Erzähl doch mal.
Vielleicht hast du mich genau in der richtigen, ja genau, das ist das, was ich gerade mache mit meinem kleinen Ehrenamtsteam, weil ich es noch da ist, weil viele sind ja auch zurückgegangen in ihre Heimatländer durch Corona und so weiter. Also das ist, ne, vorhin gesagt, viele Leute gehen und kommen. Aber ein paar Leute sind noch da und haben Zeit und Bock gehabt, mitzuhelfen. Und das ist gerade, was ich mache. Zum einen Fundraising, ne, Digitalisierung. Mhm. Haben wir alle gemerkt, das ist wichtig. Bei uns im Refugio, das Haus ist uralt, also 100 Jahre. Wunderschön, aber uralt. Und da sind die Leitungen ziemlich schlecht. Und dafür fundraisen wir gerade. Wir brauchen 22.000 Euro.
Also für Gas, Wasser, sowas?
Nee, für die Digitalisierung.
Also wirklich Internet?
Ja, und Internet. Ja.
Okay.
Genau, weil auch, also hat mehrere Aspekte von digitaler Teilhabe, Bildungsgleichheit, alles ist online, Ausbildungen sind online, Homeoffice, wir kennen das Lied. Und dafür brauchen wir gute Leitung. Und dafür muss renoviert werden und dafür brauchen wir Geld.
Okay.
Und da läuft gerade eine Kampagne und mehrere verschiedene Wege, die wir gerade tun.
Wo findet man das denn?
Ab dem 1. April auf Better Place.
Better Place.
Aber auf unserer Website, Social Media, Refugio Berlin.
Okay. Instagram ist auch Refugio Café oder Refugio Berlin?
Ja, wir haben beides. Wir haben Refugio.Berlin, wir haben Refugio.Café.
Okay, also das sind die Anlaufstellen, wo man euch und dich dann auf ein paar Bildern bestimmt auch findet.
Mhm.
Und da werdet ihr ab dem 1. April eure Kampagne vorstellen.
Ja.
Gibt es auch so eine Art, habt ihr ein Video gedreht?
Ja.
Ja?
Ja, ist cool. Wir haben viele kreative Leute auch, also als Bewohner im Haus. Also wir haben, das ist mega nice, wenn du so eine Community hast und einer macht halt, hat eine eigene Filmfirma.
Ja.
Du kennst es ja aus deiner Familie,
ja.
Habe ich schon gehört.
Ja, hier gibt es Produktdesigner, Illustratoren, alle da.
Genau. Wenn du Freunde hast, die kreativ sind, dann kannst du gut zusammenarbeiten. Und das haben wir im Haus auch. Und wir haben einen kleinen Film, wir haben Flyer, Poster, also alles, was man braucht. War für mich auch ein neues Feld, aber ich bin, wie gesagt, ich bin auch nicht scheu und lerne halt einfach. Genauso, ich google dann auch alles, wie macht man das?
Ja.
Und hole mir ganz viel Input von irgendwelchen Leuten, die Ahnung davon haben. Und ja, das wird ab nächste Woche dann online sein.
Okay, aber das ist nicht wie bei Kickstarter, da kriegt man ja irgendwas. Also die Leute, das ist einfach eine Spendensache. Genau.
Du spendest, das geht dann direkt zu uns und das geht dann, du spendest auch noch was für Better Place. Das sind sowieso ein paar Kranz. Weil die auch eine NGO sind, also die Non-Profit.
Und ja.
Ja, genau. Da wird für 5.000 Euro gespendet auf der Seite. Und ich hoffe, da gibt es noch andere geheime Aktionen, die erzähle ich dann aber eher auf Social Media.
Okay.
Darf ich jetzt
und
nicht sagen.
Ihr macht, wie lange läuft das Ganze? Also läuft es dann so 30 Tage? Oder?
Das ist Gott sei Dank unlimited. Also da gibt es kein Limit.
Bis es geschafft wurde.
Bis es geschafft ist. Und ich hoffe, also an und für sich, unser Ziel ist immer so nach, also mein persönliches Ziel ist so nach Corona, weil bis dahin, dann gehen die Events ja auch wieder los, hoffentlich.
Mhm.
Und wir wollen als Standort auch attraktiv bleiben, damit Leute das Refugio, also Events halt gehostet werden, weil das halt auch unser Income ist. Und dafür brauchen wir gute Internetleitungen. Und das hat alles so eine Kettenreaktion, um gute Internetleitungen zu haben, brauchen wir das Geld. Also, ne, damit Refugio wiederum back to the roots die Community machen kann, die sie machen.
Schön.
Siehst du?
Hat es bei Better Place einen Namen dann oder einfach Refugio Fundraising?
Refugio Café Exile Home heißt es. Also, weil das sind auch so diese drei schönen Wörter, vom Café bis zum Exil bis zum Zuhause.
Okay. Das ist euer, erklär das mal kurz.
Das ist genau der kurze Slogan, wie wir es nennen, die drei Schlagwörter.
Vom Exil übers Café?
Also, Refugio hat diese mehreren Funktionen von, also eigentlich für Better Place ist es die kurze Version, aber an und für sich Refugio Event, also es ist ein Events Place, also es ist Arbeitsplatz, es ist ein Exil für die Leute, ne? Die Leute kamen ungewollt dorthin, fast schon, also ins Refugio jetzt nicht, aber nach Deutschland. Und dann wird es aber zum Zuhause. Und das Café gibt es halt noch.
Also schön. So, ja. Okay, dann werden wir das auf jeden Fall teilen. Der Podcast kommt wahrscheinlich ein paar Tage früher raus, aber dann werde ich auf jeden Fall in die Shownotes die ganzen Links packen, auch zu eurem Instagram, zu deinem Instagram. Wenn du träumen dürftest, was wäre denn so dein Traum vom Refugio in, sagen wir mal, 3 Jahren? Gibt's da Visionen von dir? Also du bist ja nur ehrenamtlich dabei, aber ich glaube mit sehr viel Herz.
Nein, ich bin nicht nur ehrenamtlich dabei.
Also du bist, Quatsch, ich hab's schon wieder durcheinander gemacht. Du bist zum dreimal gesagt, angestellt.
Ja.
Genau, aber was wäre denn deine Vision, wenn du träumen dürftest?
Also wenn ich träumen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass zum einen das, also Nachbarschaft, durch Nachbarschaft profitiert, und ich liebe es zu sehen, wie es bei uns auch im Kiez schon funktioniert. Kennst du auch, das ist cool, wenn Leute zusammenarbeiten und wenn dieser Ort wächst. Und ich glaube, langfristige Vision ist immer, ich hätte Bock auf mehr Refugios in Berlin, und die gibt es schon weltweit punktuell. Aber
durch euch inspiriert?
Ja.
Wo also zum Beispiel?
In Dänemark, in Griechenland, und gerade wird eins in Porto, in Lissabon gegründet, was super schön und cool ist. Aber es braucht ja auch immer Ressourcen und Leute, die es machen. Ja. Aber das wäre meine größte Vision, dass wir mehrere Refugios auf dieser Erde hätten oder in dieser Stadt oder in der Nachbarschaft. Aber dafür brauchst du den.
Habt ihr darüber schon mal mit der Stadtmission gesprochen, zum Beispiel, über diese Idee?
Ja, ich sag so, ja, ganz vage, ja. Ja. Jein, weil irgendwie auch immer noch für jetzt gerade ist, wir müssen es behalten.
Ja. Also, ihr kämpft um euren eigenen Ort, bevor ihr jetzt, sage ich mal, für andere Orte kämpft.
Es gab mal ein Team von 6, 7 Leute, mittlerweile sind wir nur noch zu zweit.
Oh, wow.
Also zu zweit als, naja, kann man, wir haben einen Hausmeister, eine Hausleitung und mich. Also weißt du, und das ist so, und das Ding, ihr habt es gehört, also, keine Ahnung, wie wir es machen, I don't know, ich weiß nicht, wie wir es machen, irgendwie machen wir es, aber wir wollen das jetzt stabil halten und behalten, auch nach Corona und so weiter. Und dann kann man, glaube ich, darüber nachdenken, was passiert dann.
Warst du auch schon mal in einem anderen Refugio?
Tatsächlich nein.
Also gibt es da eine Art Wissensaustausch oder schreiben die euch eine E-Mail oder habt ihr eine Slideshow oder wie läuft das, euer Kontakt?
Also Sven, der Gründer, der hat das viel gemacht. Oder er macht das auch immer noch, den Sharehouse-Gedanken weiter verbreiten, und die Leute kontaktieren ihn dann, weil er hat es initiiert damals. Aber was bei uns ist, die Leute kommen zu uns, wir haben so Haustours und dann kommen, und das ist mega cool, also wir haben Leute aus der ganzen Welt, also ja, Mexiko, China, Japan, keine Ahnung, was für Gruppen ich alles schon da hatte, war super geil, weil Leute wollen das hören, was ich dir jetzt quasi hier in diesem Podcast vielleicht auch ein bisschen erzähle, wohl noch ein bisschen anders. Und die kommen dann zu uns und hören dann davon. Aber ich hatte bis jetzt noch gar nicht so die Zeit, dorthin zu fahren. Ja, aber bestimmt irgendwann mal.
Wie lange, also hast du da, ist es für dich jetzt ein Lebensabschnitt oder ist es erstmal auch wirklich zu einer Leidenschaft gewachsen, wo du sagst, ey, du gehst den Weg mit dem Projekt erstmal unbefristet?
Ja, ich bin ja schon seit 5 Jahren irgendwie mit dabei, ne? Also irgendwie ist es schon ein Lebensabschnitt oder ein langer Lebensabschnitt. Mein Motto ist, ich plane nicht. Also gucken muss.
Wie sich es gut anfühlt.
Ja, der Herr, die Wege des Herrn sind untergründlich. Das ist mein Motto.
Ja.
Also, who knows? Ich liebe es und das ist mein Herzensprojekt, aber.
Ich glaube, man sieht es digital, also wie gesagt, wir sind ja eigentlich digitale Freunde und man hat es auf jeden Fall gesehen. Mhm. Deswegen hatte ich auch wirklich große Lust, darüber zu sprechen. Wenn man dich nicht im Refugio trifft, wo trifft man dich dann? Es gibt andere Orte in Berlin, die du total schön findest. Vielleicht Cafés oder Plätze oder Sportplätze.
Ja. Wenn man mich nicht, ich glaube, ich bin schon viel in dem Kiez hier so Neukölln, Kreuzberg rumherum. Ich bin einfach irgendwo draußen, wahrscheinlich in Cafés, du siehst mich oft an Orten und Cafés, wo ich Leute treffen kann.
Wo gehst du sonst gerne Kaffee trinken, wenn es nicht bei euch ist?
Also einer meiner Stammcafés ist tatsächlich La Maison. Das kennst du vielleicht am Paul-Lincke-Ufer. Jeder, der kennt, weiß, warum man da hingeht, weil die haben es geschafft, einen unfassbar schönen Ort zu kreieren. Krass gesehen, seit 2 Jahren gibt es die erst und das Ding läuft einfach. Aber genau, auch wegen den Leuten, ne? Du gehst ja gerne hin wegen den Menschen.
Ja.
Albatross, auch All-Time-Favorite,
Oldschool, oh, ja.
Café 9. Das liegt aber auch alles hier im Radius. Five Elephant, liebe ich, Reichenberger Straße.
Ne? Die sind aber auch echt, das ist schon kiezig, oder? Five Elephant, Reichenberger Straße?
Was meinst du mit kiezig?
Also das ist, die Straße, da ist ja an sich, also die sind ja schon ewig da an dem Standort, da ist ja auch nichts in der Straße, das ist keine Laufgegend an sich, das ist wirklich, da wohnen Leute, das ist jetzt nicht wie, Oderberger, das sind auch nicht, na doch, das sind auch schon viele Läden jetzt mittlerweile.
Ja.
Nee, aber anders als, keine Ahnung,
okay.
Warschauer Straße
oder so. Ja, sowas. Okay, da bin ich zum Beispiel eher sehr selten, gar nicht. Die Orte vermeide ich. Ich versuche schon, oder ich liebe es, aber das kennt jeder selbst, glaube ich, an den Orten sein, wo jetzt nicht mehr so viele Leute sind, ne?
Ja.
Also wo irgendwie auch mal gar kein Kiez ist. Oder wo Rummelsburger Bucht, einer meiner Lieblingsorte in Berlin.
Mhm.
Oder?
Ja.
Ich finde es super. Weil da nichts ist.
Ja.
Ja, aber irgendwo draußen, wo Menschen sind, bin ich schon oft. Oder dann, wo keiner ist.
Gibt es denn, wenn du jetzt an deine Vergangenheit im Café und an dem Ort zurückdenkst, Dinge, die du gelernt hast auf dem Weg, wo du dir jetzt sagst, oder wo du deinem 3 Jahre jüngeren Ich gerne ein paar Tipps geben würdest? So, ey, da hast du mal ein Wort, also wo du denkst, ey, da habe ich so lange gebraucht, oder nicht du persönlich, aber wo ihr als Projekt vielleicht lange gebraucht habt, wo du gesagt hättest, oder jetzt sagen würdest, ey, hättet ihr das mal schneller angestoßen, oder warum habt ihr da nicht den gefragt? Also irgendwie 3 Tipps an ein jüngeres Ich, wo auch vielleicht ein anderer Kaffeebetreiber irgendwas mitnehmen kann von dir?
Ja, gute Frage, sehr gute Frage. Also ich glaube, aber jetzt muss ich kurz nachdenken, das ist voll schwer. Also aufs Leben vielleicht ist es einfacher bezogen, auf die Arbeit ist so.
Du kannst auch gerne aufs Leben das beziehen.
Stück voll drin. Ich glaube, also
man lernt in 3 Jahren so viel, man kann sich 100 Tipps geben wahrscheinlich.
Oder, ne? Aber eine Sache, die ich safe gelernt habe oder lerne immer noch, eigentlich Geduld. Es ist okay. Mhm. Also es ist okay, Fehler zu machen, es ist okay. Wirst du eh immer machen.
Ja.
Und es gibt immer bessere und es gibt immer schlechtere Leute. Oder? Also es gibt
auf jeden Fall
immer. Und dann mach einfach
nicht vielleicht auf andere gucken so sehr. Das ist ganz eigentlich total toxisch, finde ich.
Ja.
Sich woanders hochziehen oder sowas. Das ist eigentlich für seinen eigenen Plan, seine eigene Vision gar nicht gut, wenn man sich probiert, links, rechts zu orientieren, sondern man hat ja da oben seinen Nordstern und guckt irgendwo dahin.
Ja, genau. Also das wäre wahrscheinlich eine Sache. Und dann eben das zu machen, was du kannst. Weil oft, also da erwische ich mich drin, dass ich Dinge getan habe, die ich kann, wo nicht meine Stärke drinnen liegt. Und ich glaube, das ist erst nicht gut für dich selbst und auch nicht für die anderen.
Ja,
ne?
Das ist
also
gut.
Ja.
Hast du denn, bevor wir uns jetzt so langsam Richtung Ende des Podcasts vielleicht nähern, hast du eine Person, die du gerne mal hier im Podcast hören würdest? Also wo, du hast ja gemerkt, ich probiere von dir zu lernen, vielleicht auch für andere, vielleicht junge Leute, die auch mal Lust haben, ein Café zu führen, zu managen, aufzumachen. Gibt es Leute oder Cafés, Orte, Personen, die du spannend findest, die ich gerne mal so brainpicken soll?
Ja. Haben wir schon vorhin erwähnt, Philipp musst du mal einladen.
Philipp von der Markthalle, oder nicht Markthalle 9, sondern Kaffee 9 oder Vote. Ich glaube mittlerweile das Kaffee 9 und Vote sind ja auch nochmal 2 verschiedene Paar Schuhe.
Ja, Vote ist unabhängig, glaube ich, vom Kaffee 9.
Okay, also Philipp vom Vote wäre wahrscheinlich ein sehr spannendes, sehr spannender Gesprächspartner hier.
Ja, der ist auf jeden Fall auch immer so einer, der visionär und einfach macht, ne?
Und er hat seine Finger, glaube ich, auch beim Isla Kaffee.
Richtig,
mit dran.
Ich glaube Berlin Coffee Festival.
Wer das Coffee Festival mitorganisiert und geprägt hat, der ist, glaube ich, also ich werde ihn gerne fragen. Ich finde es sehr spannend. Was macht er noch?
Radio.
Stimmt.
Hast du es mitgekriegt? Da war ich nämlich vor letztes Jahr mit ihm sogar auch.
Da ist mir so auch da. Viel unterwegs,
der gute Mann. Und dann noch ein extrem guter, also lieber, netter Mensch.
Ja. Ich habe nicht so viele Gespräche bisher mit ihm gehabt, immer so echt zwischen Tür und Angel.
Mhm.
Ich glaube, beim Coffee Festival quasi an der Tür irgendwie kurz Hallo.
Mhm.
Und im Café 9 dann auch irgendwie nur so ganz kurz, weil ich jetzt auch gefühlt 6 Jahre im eigenen Laden gestanden habe und nicht so viel rumgekommen bin. Alle natürlich irgendwie so ein bisschen kenne.
Ja, aber alle irgendwie kennst du. Woher kennst du die alle?
Weiß ich nicht.
Soziale Medien.
Vom Coffee Festival. Nee, es gibt witzige Geschichte. Ich war am Wochenende laufen in der Märkischen Schweiz. Ich glaube, die Märkische Schweiz ist Richtung Frankfurt-Oder, das ist ungefähr eine Stunde von hier. Mhm. Und die heißt halt Märkische Schweiz ist ein bisschen hügelig, da ist, also sind keine dollen Hügel, ist aber ganz schön. Und an, da ist, sind ein paar Seen und da ist ein See und da ist ein Haus. Sieht so aus wie, eine kleine, wie so ein kleines Schloss. Und in diesem Haus war ich vor 6 oder 7 Jahren bei einem Kaffee-Workshop-Wochenende. Mhm. Also ich bin mir eigentlich ziemlich, ich bin da vorbeigerannt, wie gesagt, und in dem Moment habe ich gesagt, warte mal, das ist, ich habe doch hier diesen Kaffee-Workshop gemacht und bin hier mit dem Boot auf dem Wasser rumgefahren. Und bei diesem Workshop-Wochenende, wir haben da wirklich übernachtet. Mhm. Und es war also relativ dann intim, wenn man da übernachtet und die anderen Kursteilnehmer da alle kennenlernt. Da war zum Beispiel damals der Latte Art Weltmeister war da, das war ein Deutscher zu dem Zeitpunkt. Aber auch zum Beispiel Leute, die halt wirklich Dinge hier in Berlin gegründet haben. Und da habe ich dann halt wirklich Leute kennengelernt, die sich, wo sich die Freundschaften wirklich bis heute gehalten haben. Mhm. 3 Tage intensiv mit abends noch ein Bier da. Deswegen,
die Freizeit halt.
Ja, und da haben wir auf jeden Fall, habe ich Kontakte gemacht oder sonst halt gehe ich irgendwo rein und sage auch manchmal, hey, hallo, ich bin der Marco. Voll geil, was ihr macht. Also ich liebe es auch voll so, ey, was, wie geil, ihr macht einen Café, wo ihr integrativ mit Flüchtlingen arbeitet oder wo ihr, zum Beispiel das Tinnmann, ich liebe das Tinnmann. Ich bin da reingegangen, habe gesagt, ey, geil, geiler Laden, was macht ihr hier? Geiles Essen, ihr seid mega nett, will euch mal kennenlernen. So.
Ja. Aber voll cool, Marco, darf ich das mal zurückgeben, weil ich meine, auf der anderen Seite, genau das, was du sagst, lebst du und du guckst eben nicht das, was die anderen machen. Es gibt ja auch Konkurrenz und Ellbogen, ne? Aber du bist ja so, geil, wie kann ich von euch lernen?
Ja, aber
sehr bewundernswert von dir.
Dankeschön. Mhm. Aber ich glaube auch, dieser Konkurrenzgedanke, also ich würde es zum Beispiel gegenüber vom Kraft an der Ecke, ist ein Laden frei. Und ich hoffe die ganze Zeit, dass da was richtig Geiles reinkommt. Es muss nicht unbedingt ein Café sein, aber auch wenn es ein Café sein würde, würde ich wissen, dass gute Konkurrenz belebt.
Ja.
Also das würde diesen Standort nochmal viel reicher machen, wenn da, und das würde uns total herausfordern, wenn wir wüssten, auf der anderen Straßenseite ist ein richtig krasser Laden.
Ja.
Also bitte, ihr da draußen, ihr müsst jetzt nicht unbedingt
macht eine Pizza da rein,
genau, oder? Das war ja eigentlich auch unsere Idee, aber die haben keine gute Außenfläche.
Schade.
Deswegen, ich hoffe da, keine Ahnung, vielleicht kommt da ein Yoga-Studio, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, es gibt nicht in Berlin Konkurrenz zwischen Cafés, höchstens zwischen Röstern.
Ah ja.
Aber nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit irgendeinem Café in Konkurrenz stehe.
Ja, du vielleicht nicht, aber die haben es mit dir.
Ach, Quatsch. Aber ich glaube, jeder, also du kennst ja auch, du bist bei dir im Kiez. Und natürlich fährt man mal einmal im Monat, also die richtigen Kaffee-Passionados oder wie man sagt, die Liebhaber, die fahren jeden Tag in ein anderes. Aber 90% der Zeit gehst du halt bei dir in deiner Ecke einen Kaffee trinken.
Ja.
Und die andere, also sonst, also du bist halt nicht so oft unterwegs.
Ja.
Genau, und deswegen ist das beste Café immer das, was in deiner Nähe ist, wo du gerade bist.
Ja. Stimmt.
Ja, deswegen, ich auch bei uns in der Nähe, zum Beispiel über die Straße, ist es also wirklich gefühlt 400 Meter Luftlinie, ist es Wim, weniger ist mehr, ganz kleiner Laden, super schön, auch
ist
toll.
Ist das ein Café?
Ist ein Café, ja.
Also.
Die machen Kaffee und ein bisschen noch dazu, ich glaube, Croissants und vielleicht noch Kuchen.
Ja, Prenzlauer Berg kenne ich nicht so gut. Prenzlauer Berg hier, oder? Ist ja fast schon Wedding.
Fast. Wir sind an der Grenze, also einmal über die Brücke rüber, dann bist du im Wedding.
Ja,
und einmal nach Norden, ein bisschen geradeaus, dann bist du im Pankow. Wir sind hier genau an der Schnittstelle.
Ja, okay.
Ich habe alle meine Fragen gestellt, die ich dir stellen wollte. Mhm. Hast du noch Fragen an mich? Sonst würde ich sagen...
Ja, jetzt hast du vor der Monolog. Aber es läuft so, ne? Podcast.
Ja, ich weiß auch noch nicht so genau, wie es läuft, aber irgendwie läuft es.
Ich dachte mir so, ich hätte 1000 Fragen an dich eigentlich. Also jetzt kein Scherz. Wahrscheinlich, wenn das Mikro aus ist, dann frage ich dich nochmal. Also,
kannst du gerne machen.
Aber ich finde...
Ich finde ja auch, spannend. Also wie gesagt, jedes Café-Projekt total fördernswert. Mhm. Also ich denke ja gar nicht, dass ich voll die Ahnung habe, aber ich mache es halt schon 7 Jahre. Also ein bisschen was habe ich gelernt.
Ja.
Und das Weitergeben ist doch das Geilste, was du machen kannst.
Ja, ich habe doch eine Frage. Darf ich fragen?
Natürlich.
Guck mal, weil ich meine, wir machen beide hier irgendwas mit Kaffee und wir mögen auch beide guten Kaffee. Aber eure Vision ist ja schon ein bisschen, was heißt Vision? Nee, ihr müsst wirtschaften, weil die Leute bezahlt. Was wir jetzt nicht so auf unserer Liste haben, weil wir kein Geld haben.
Ja.
Und einfach anderes Projekt in dem Sinne. Ist das für dich manchmal ein Druck? Geld zu verdienen und zu sagen, es muss aber jetzt gut laufen, weil du hast ja den Druck, die Mitarbeiter zu bezahlen. Das heißt, das Café muss gut laufen, das heißt, die Kunden müssen kommen.
Ich hatte Druck einmal, letzten März, als es richtig hier hart losging und als wir quasi, als ich nicht wusste, wie lange, also als wir alle nach Italien geguckt haben und gedacht haben, oh mein Gott, das, was uns jetzt bevorsteht, das kann richtig, richtig schlimm werden. Und da hatte ich keine, ich konnte nicht in die Zukunft sehen und da hatte ich wahnsinnig Druck. Da war ich super angespannt und ich wusste, ich habe, die Leute brauchen Geld, die müssen haben Miete zu bezahlen, ich habe Miete zu bezahlen, der Laden muss bezahlt werden, wir hatten auch noch offene Rechnungen, die sind auch nicht einfach weggeflogen. Das war ein riesiger Druckmoment. Danach haben wir mitbekommen, dass unser To-Go-Geschäft so funktioniert, dass wir das so hinkriegen damit.
Ja.
Das ist auch in dem Sinne eigentlich ganz gut funktioniert für uns. Also wir haben auch, ich persönlich habe total, wir haben ein ganz normales, sehr bescheidenes Leben. Das heißt, ich habe eine Familie, eine Frau und ein Kind und wir sind wir wollen einfach nur ein gutes Essen auf den Tisch und lachen und dann sind wir super glücklich. Und quasi das Kraft ist ja für uns, für mich Familie, mit meiner Familie, mit meiner Frau sind wir fürs Kraft irgendwie da und das ist ein langfristiger Plan und auch wenn der eine Monat, also wenn unsere Miete bezahlt wird und wir gutes Essen haben, sind wir super glücklich. Klar, wir verdienen auch mal manche Monate mehr oder auch viel mehr, aber das Geld ist kein Druck, würde ich sagen,
okay. Wenn
ich es so irgendwie sagen kann. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mich das Geld irgendwie, dass mir Geld auch irgendwie so wichtig ist, dass ich da mich mit Pressure, Druck irgendwie auf meinen Schultern liegt. In dem Moment, letzten März, wo ich nicht wusste, oh, wie haben wir nicht auf, da hatte ich echt Muffensausen und sehr großen Druck auf, weil ich wusste, ey, ich habe noch eine Familie und wir sind gerade umgezogen, damit wir ein Kinderzimmer haben können. Das war krass, aber jetzt geht's, weil wir mitgekriegt haben, dass Kaffee Kraft, Kiez Kaffee funktioniert mit diesem To-Go-Geschäft in diesem wunderschönen Kiez, wo wir seit 7 Jahren zu Hause sind.
Genauso wie vorher oder?
Nee, es gibt kein Frühstück mehr. Wir machen nur Kaffeekuchen. Also es hat sich schon auch verändert.
Ja.
Aber so eine Avocado-Stulle to go funktioniert einfach nicht. Das dann noch irgendwie ein Ei drauf, was dann zu Hause kalt ist. Nee, das
Smatsche.
Genau, das hat irgendwie nicht funktioniert. Also uns treibt, was auch wenn du sagst Vision, ich finde es immer noch total schwer, von Vision bei mir zu sprechen. Ich hol mir da auch gerade irgendwie Hilfe von extern rein, damit ich da eine klarere Vision kriege.
Mhm.
Also erst die Vision ist fürs Kraft 30 Jahre Kaffee Kraft, ganz klar. Und drumherum, glaube ich, Leuten einen geilen, schönen, fairen Arbeitsplatz geben, wo sie gerne hingehen, wo sie sich sicher fühlen, wo sie sich wertgeschätzt fühlen. Ich glaube, Wertschätzung ist essentiell im Leben, im Job, dass man den Leuten sagt, ey, du machst schöne Arbeit, dankeschön. Und keine Ahnung.
Woher hast du das?
Ach, I don't know.
Ja, das hat nicht jeder. Nee, wirklich.
Ja.
Hast du selber mal erlebt oder woher hast du das?
Ich weiß nicht. Ich probiere einfach abends mit gutem Gewissen schlafen zu gehen. Und ich glaube, das hilft, wenn man einfach. Und auch jemandem mal ein Kompliment geben oder ein Danke sagen, das kostet gar nichts und das ist so wunderschön. Also das, da kann ich besser schlafen, als wenn ich 100 Euro in der Tasche habe abends.
Also geben ist größer als nehmen.
Auf jeden Fall.
Aber trotzdem, ich glaube, es gibt viele Leute, die es gar nicht so haben, die.
Und weil wir, oder Leute, die vielleicht auch so denken, haben halt eine langfristige Vision und Ziel und nicht so, boah, ich will zieh das Ding jetzt hoch und nach 2 Jahren verkaufe ich das. Dann würde man ganz anders an die Sache rangehen. Aber wenn man so einen langfristigen Fokus hat und man hat gar keine Intention zu verkaufen, man möchte einfach einen schönen Ort haben, der funktioniert, wo es keine, also früher war bei uns auch Kraut und Rüben, Chaos. Mhm. Am Wochenende war irgendwas alle und dann musste einer losfahren, das einkaufen. Und es hat sich alles mittlerweile geregelt. Ich habe auch wirklich einen super Manager im Laden, liebe Grüße, der mir sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. Ohne den würde ich auch nicht so gut schlafen können gerade, weil man muss auch merken, was kann man gut, was kann man nicht so gut. Oder als Unternehmer, was sollte man eigentlich abgeben und was sind seine eigenen Stärken. Und da habe ich auch viel abgegeben, weil andere Leute das viel besser machen als ich.
Genau, ich habe noch 2 Fragen. Was ist deine Stärke?
Oh, was ist meine Stärke? wie würden mich andere Leute beschreiben? Ich glaube, gar nicht so einfach. Danke für diese schöne Frage.
Gerne.
Ich bin eigentlich, glaube ich, sehr positiv. Ich verpacke alles positiv. Ich
ich kann auch nicht so einen negativen Gedanken nachhängen. Also ich lasse mich dann schon mal stressen, aber ich bin sehr optimistisch. Ich verpacke die Dinge in meinem Kopf einfach so. Ich sage auch, ey, du kannst, also diese Einstellung, du kannst es doch jetzt nicht ändern. Mhm. Also warum soll ich mich jetzt, oder wenn jemand sagt, ey, das könnte doch aber sein, dass in 3 Wochen das und das, und stresst dich dann total in diesem Moment, dann sage ich, ey, du stresst dich jetzt vielleicht 3 Wochen für nichts, mhm, weil das nicht passiert. Du hast dich 3 Wochen gestresst. Und meine Stärke vielleicht, wenn es eine Stärke ist, ist zu sagen, ey, bis zu diesem Zeitpunkt, stresse ich mich überhaupt nicht. Und wenn dann die Welt untergeht, habe ich Pech gehabt, aber bis dahin scheint die Sonne.
Ja.
Das ist vielleicht eine Stärke.
Und was würdest du denn für 3 Jahre früherem raten?
Ich auch mal hören von dir. Früher, also selbstständig und Unternehmer sind für mich mittlerweile 2 verschiedene Paar Schuhe. Ich hätte auf jeden Fall viel früher weniger selbstständig und mehr Unternehmer sein müssen.
Weniger selbstständig und mehr Unternehmer?
Ja. Das heißt, haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, ja, sehr viel im Laden. Am Anfang vor 7 Jahren 6 Tage die Woche gefühlt, 5 Tage die Woche, dann irgendwann ein bisschen weniger. Und ich hätte viel früher Leuten 100%ige Kontrolle oder Vertrauen geben können. Mhm. Also ich habe einfach viel selber gemacht, statt dann lieber mich darum zu kümmern, dass wir vielleicht bekannter werden, dass wir einen Online-Shop aufbauen und dass wir eine Marke werden, dass wir so auch, also eine Online-Marke hätte uns letztes Jahr in der Krise auch mehr geholfen. Also ich habe zwar ein paar Pullis und T-Shirts verkauft, aber hätten wir einen großen Online-Shop gehabt, hätte uns das auch leichter durch die Krise gefahren.
Ja.
Ja.
Okay. Also das heißt, was würdest du ihm raten? Ach so, abgeben, ne? Das
war ja, jetzt sehr früher. Okay, ich habe auch gerade kurz einen Faden verloren. Ich hab geträumt in meinem Kopf. Genau, ich glaube, auf jeden Fall, wenn du ein Café aufmachst, bist du ja eine erste, also es gibt halt Baristas, glaube ich, die Cafés aufmachen,
ja,
weil sie Kaffee lieben und jeden Tag Kaffee machen wollen. Ja. Fair. Es gibt aber auch halt Leute, die einen Kaffee aufmachen, weil sie Unternehmertum lieben. Mhm. Und die sollten vielleicht früher besser abgeben an vielleicht einen guten Barista oder einen guten Manager und dann eher sich darum kümmern, dass vielleicht, keine Ahnung, Catering-Anfragen reinkommen, dass man mehr Kuchen verkauft an andere Cafés, dass man Leute schult, dass man, keine Ahnung, ich könnte ja auch Leuten beibringen, wie man Kaffee aufmacht oder sowas. Also ich weiß es nicht.
Ja.
Aber auf jeden Fall früher abgeben und Leuten, wenn man abgegeben hat, auch nicht so reinfuschen und reinquatschen, sondern man gibt ja eigentlich ab, wenn man denkt, der macht einen guten Job. Ich glaube, das geht bei mir auch mittlerweile. Genau, Vertrauen. Und auch den seinen Job machen lassen.
Mhm. Ja. Verstehe. Und noch eine, okay, jetzt kommt eine, die letzte.
Ja.
Eine Sache, die du noch lernen musst.
Was muss ich noch lernen?
Also wo du denkst, okay, da muss man ein bisschen besser werden?
Noch mehr abgeben und vertrauen. Ich glaube, das ist noch, geil. Also wenn man wirklich richtig Hardcore-Unternehmer sein will, dann muss man sich auf die 1, 2, 3 Dinge fokussieren, wo man super stark drin ist. Zum Beispiel, ich mache gerade noch, hier volle Transparenz, meine Buchhaltung selber, weil wir den Buchhalter wechseln und es läuft noch nicht so gut und deswegen will ich das quasi sauber und ordentlich abgegeben haben an dann irgendjemand anderes, der das besser macht als ich und schneller macht als ich. Aber das mache ich gerade noch selber und ich muss das einfach lernen, früher abgeben, und ich bin halt auch so ein wilder, kreativer Kopf irgendwo und habe mittlerweile auch ein schönes Netzwerk mit Familie, Bruder etc., Team, die mir da helfen und mich sehr unterstützen. Genau, früher abgeben.
Mhm, das ist gut.
Ja, also wenn man Kaffee liebt und einen Kaffee aufmacht, weil man Barista ist und jeden Tag Kaffee machen will, fair, go for it. Und wenn man aber einen Kaffee aufmacht, weil man Bock hat auf Unternehmer sein und irgendwie das machen und da Freude hat, dann viel, viel, viel früher abgeben.
Ja, und am Ende des Tages brauchst du auch die richtigen Leute.
Ja, gutes Buch, Who Not How, lese ich gerade, super spannend, mega inspirierend.
Ja, werde ich mir, glaube ich, auch mal holen.
Gibt es gerade hier Kindle 3 Euro. Wer Kindle mag, sonst gibt es natürlich Kindle. Paperback gibt es auch.
Okay.
Tabea, ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass ich endlich dich und das Refugio kennenlernen durfte. Ich hoffe, alle Leute da draußen haben sich mittlerweile mindestens die 2 Instagram-Accounts aufgeschrieben. Und ab dem 1. April supporten euch bei eurer Crowdfunding-Kampagne, um euren Ort zu digitalisieren und euch zu unterstützen.
Danke, Marco.
Danke, Marco,
fürs Einladen.
Danke für das tolle Gespräch.
Ja, danke dir.
Und vielleicht bis nächstes Mal.
Ja.
Hier oder digital oder bei dir oder bei mir.
Ja, gerne.
Danke.
Danke dir. Tschüss.
So schnell können 60 Minuten umgehen und ich danke euch, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Falls ihr Lust habt, das Refugio zu unterstützen, dann geht am besten direkt auf die Better Place Kampagnen Webseite. Ihr findet sie unter www.betterplace.org und jetzt aufgepasst, /P88560. Ich wiederhole es nochmal, P88560. Ich danke jedem, der hier zugehört habt, und wenn ihr spannende Gäste habt, die ihr auch mal hier bei mir im Podcast hören möchtet, schickt mir gerne eine Nachricht und wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt, auf einen Kiezcafé im Kraft bei Marco im Podcast. Und jetzt, ciao, macht's gut.